Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Ja, willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem großen Krisenereignis, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Die heutige Folge dreht sich um den Blackout auf der Iberischen Halbinsel. Zur Einleitung, am 28. April gegen 12.33 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit kam es zu einem Frequenzabfall im spanischen Netz, mutmaßlich ausgelöst durch eine Störung in oder um ein Umspannwerk in Granada. Innerhalb von Sekunden ist dann ein Dominoeffekt aufgetreten und es kam zu Ausfällen in ganz Spanien. Infolgedessen die Verbindung zum französischen Stromnetz getrennt wurde. In der Konsequenz waren weite Teile Spaniens und Portugals ohne Strom. Es fielen Ampeln aus, Telefondienste, der Zugverkehr, Flughäfen mussten geschlossen werden. Krankenhäuser konnten nur noch auf eine Notversorgung umstellen. Der Stromausfall dauerte ja fast 24 Stunden. In einigen Teilen wurde bereits nach 6 Stunden der Strom wiederhergestellt. Bei anderen dauert es länger, 18 oder sogar noch mehr Stunden. Aktuell ist relativ unklar, was der Auslöser für diesen Blackout war und was man daraus lernen kann. Deshalb habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema exzellent auskennt. Treue Hörer meines Podcasts werden ihn schon kennen. Mein heutiger Gast ist Herbert Sauruck. Er ist ja einer der führenden Experten aus meiner Sicht, deutschsprachigen Experten zum Thema Blackout und Blackout-Prävention. Er war ursprünglich mal Berufsoffizier im österreichischen Bundesheer und seit 2012 beschäftigt er sich im Wesentlichen mit der Frage der Prävention von Blackouts, ist auf X und auf LinkedIn auch sehr aktiv, wenn es um die Auswertung des europäischen Strommarktes und die Risiken im europäischen Strommarkt geht. Und ich habe Herbert heute nochmal eingeladen, um dieses ganz konkrete Ereignis mit ihm zu diskutieren. Ja, mein heutiger Gast ist schon zum zweiten Mal beim Podcast, Herbert Sauruck, der Blackout-Experte in Europa, wie man ihm nachsagt. Wir haben uns heute verabredet, um über ein Thema zu sprechen, was wir beim letzten Mal theoretisch diskutiert haben und was jetzt dann tatsächlich so ein bisschen praktisch eingetreten ist. Wir wollen mal über den Blackout oder den flächendeckenden Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel sprechen. Also Herbert, vielen Dank, dass du nochmal da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, was war das denn jetzt eigentlich, was wir da auf der spanischen Halbinsel gesehen haben? Ist es das, was man als Blackout bezeichnet? Die Presse hat es ja so bezeichnet. Würdest du sagen, das war einer?
Und was ist da passiert? Definitiv auch die europäischen Übertragungsnetzbetreiber bezeichnen es als Blackout. Was ist passiert? Das ist die Frage, die noch zu beantworten ist. Was wir wissen ist, dass binnen weniger Sekunden das gesamte System ausgefallen ist. Das heißt, es war wirklich ein Systemkollaps. Was jetzt genau Ursache, Wirkung war, wird jetzt in den nächsten 6 Monaten untersucht auf europäischer Ebene. Es ist vieles unklar. Es gibt einige Spekulationen, die übers Netz kursieren. Es hängt ziemlich sicher mit der hohen Photovoltaikleistung zu dem Zeitpunkt zusammen. Aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen facettenreicher, als es derzeit meistens angesprochen wird. Das, was aus meiner Sicht relativ klar zu sein scheint, einmal ist, dass man halt, wenn man das System umbaut und sehr viele elektronische Bauteile, Leistungselektronik ins System bringt, sprich Wechselrichter auf der einen Seite, aber auch Wallboxen auf der anderen Seite oder insgesamt immer mehr Elektronik, dann verändert sich das System. Und wenn man das nicht mit berücksichtigt und das ist bisher nicht wirklich passiert, dann wird es zu solchen Ereignissen kommen. Und ich habe einen guten Kollegen, der Michael Fette, der sich aus der systemischen Sicht das anschaut, und immer dann gerufen wird, wenn man sich gewisse Phänomene oder Ausfälle nicht erklären kann, eben nicht System, also nicht lineare Effekte. Und der sagt ganz klar, es kann jederzeit überall wieder auftreten, wenn eben die entsprechenden Rahmenbedingungen zusammentreten. Also die Aussage in Deutschland, aber auch in Österreich, ja, wir sind sicher und bei uns kann das nicht passieren, ist mit Sicherheit falsch. Es gibt auch aktuell eine Warnung für den Balkan. Da gab es ja vor einem Jahr auch einen Blackout am 21. Juni, dass es in den nächsten Wochen möglicherweise wieder zu einem solchen Ereignis kommen wird. Wir hatten erst jetzt vor etwas mehr als einer Woche in Nordmazedonien einen Ausfall, der aber nur eine Stunde gedauert hat. Aber man fürchtet jetzt, wenn die Temperaturen steigen, die Klimaanlagen dazukommen, aber auch hohe PV-Einspeisungssystem, dass das Netz, das dort natürlich nicht so gut ausgestattet ist wie bei uns, überlastet wird und wieder zum Großflächenausfall kommt. Also man kann sagen, das, was bei uns kommuniziert wird, nein, bei uns ist alles sicher. Ich habe es mir vorher ein bisschen überlegt. Wir hatten in den letzten fünf Jahren eigentlich zwei schwere Zwischenfälle. Der eine war am 8. Jänner 2021, die Netzaufdrängung am Balkan. Dann am 24. Juli 2021 eben auch die Abtrennung von der Iberischen Halbinsel vom resteuropäischen System ohne Blackout, aber auch mit der Abschaltung von 1 Million Kunden, um ein Blackout zu verhindern. Und jetzt binnen eines Jahres zwei Blackouts. Also für ein Ereignis, das als sehr unwahrscheinlich immer kommuniziert wird, doch etwas häufig. Vor allem, wenn man überlegt, dass das letzte große Ereignis 2006 war mit der Netzauftrennung quer durch Europa oder 2003 Blackout Italien. Ne? Also ja, das System verändert sich. Nicht immer ist halt die Ursache einfach erklärbar, weil das halt in komplexen Systemen so ist. Es ist eine Nichtlinearität zu beobachten. Es gibt Wechselwirkungen, auf die wir bisher wenig geachtet haben. Durchaus auch mit Aussagen, wenn wir es wissen, müssen wir was tun. Wenn wir aber keine Antwort haben, wird es schwierig. Daher ist es besser, wenn wir es nicht wissen und daher auch gewisse Dinge einfach ignoriert hat. Und das kommt jetzt schon langsam halt leider zum Vorschein.
Ich habe, sagen wir, mehrere Themen, die ich besprechen will. Also zum einen würde ich gerne nochmal so über Hypothesen sprechen. Ich habe mich ja ein bisschen an Corona erinnert gefühlt, als die ersten Meldungen kamen und es gleich hieß, nee, also mit den erneuerbaren Energien, da hat das auf gar keinen Fall etwas zu tun. Also ich erinnere mich ja an die Laborhypothese bei Corona, wo es hieß, nein, also das ist auf gar keinen Fall, und jetzt scheint es ja eine der realistischsten Hypothesen zu sein, dass es aus einem Labor gekommen ist, was ja auch Sinn macht. Wenn ich in Wuhan ein Labor habe, was am Coronavirus forscht, und das bricht da aus, finde ich jetzt erstmal naheliegend. Aber sozusagen, also was sind denn die Hypothesen, die gerade so durch die Fachwelt gehen, und dann können wir danach ja mal über Auswirkungen sprechen. Was mir noch gerade aufgeschrieben habe, du hast jetzt gesagt, 1 Million Kunden, das muss man ja vielleicht nochmal einordnen, das sind ja in der Regel dann 1 Million Anschlussnehmer. Das sind ja nicht 1 Million Menschen, sondern das ist das X-Fache davon, 2-3 Millionen. Das ist also einmal Berlin abgeschalten, irgendwie um einen Blackout zu verhindern.
Definitiv, ne? Es gab damals auch einige Schwierigkeiten, obwohl der Stromausfall nur eine Stunde gedauert hat, eben die Systeme dann zu synchronisieren und Schäden auch natürlich bei Unternehmen. Und vielleicht hat man da auch schon ein bisschen dazugelernt. Und daher ist es diesmal auch besser gelaufen. Also ich habe noch relativ wenig Informationen jetzt, auch was die Folgen und Schäden betrifft. Wenn ich da jetzt gleich weiter ausführen darf, es gibt eine Meldung, eben die Fleischindustrie rechnet mit 190 Millionen Euro Schäden. Nur in Spanien dann eine große Supermarktkette mit 53 Millionen. Das sind die ersten Zahlen, die jetzt mal kolportiert worden sind. Ich habe erst letzte Woche noch nicht verifizieren können, aber gehört, in Portugal ist man noch immer dabei, Verkehrssysteme zu entstören. Also die Dinge werden bei uns nicht wirklich breit kommuniziert und daher bekommt man es auch nicht mit. Ich bin eben dran, mit Quellen vor Ort das weiter zu verifizieren bzw. zu verdichten, was bedeutet das wirklich im Nachgang. Ne? Und es war dann doch wieder glückliche Fügung auch letztendlich. Es war jetzt April, also nicht bei 30, 40 Grad Temperaturen. Die Spanier sind sicher ein bisschen anders in der Mentalität, auch also, was ich so mitbekommen habe, recht entspannt damit umgegangen. Auch dann Dinge, die ja, was Planungen gab, man möchte den Menschen vor Ort behalten, um einfach in Sicherheit sie zu halten. Und dann hat aber der Hauseigentümer gesagt, im Büroumfeld, nein, die Notstromversorgung geht nicht mehr, er schmeißt jetzt alle aus. Nicht? Und das verstärkt dann natürlich auch das Chaos. Nicht? Und es sind doch einige Aussagen immer wieder, ja, wir müssen uns besser vorbereiten, um einfach mit den Auswirkungen besser umgehen zu können. Und das ist eigentlich auch die Botschaft, die wir beide verbreiten. Es geht nicht darum, jetzt Angst und Panik zu schüren, sondern einfach Bewusstsein zu schaffen. Wir sind abhängig, die Abhängigkeiten nehmen zu, aber auch die Störwahrscheinlichkeiten, und je besser wir uns einfach damit auseinandersetzen, ohne ins Extrem zu gehen. Mein Credo ist ein Pareto-Prinzip, das heißt, mit 20% des Aufwands 80% des Erfolgs zu erreichen. Und das sind vor allem organisatorische Abläufe, die man jetzt durchdenken muss, festlegen muss, vor allem kommunizieren muss, weil es hilft nichts, wenn das auf Papier oder am Server liegt, wenn die Mitarbeiter nichts davon wissen, weil das dann nicht funktioniert. Ja, das heißt die Basics. So, jetzt muss ich rückfragen, was die eigentliche Frage war.
Ich wollte eigentlich mal sozusagen, genau, wir können da leider mal im Detail gehen, die eigentlich fragen, was sind denn so die aktuellen Hypothesen, die so diskutiert werden in der Fachwelt, was es denn nun gewesen sein könnte?
Ja, wie gesagt, also die für mich plausibelste ist jetzt einmal diese systemischen Veränderungen, weil sich die Parameter im System ändern, auf die bisher nicht reagiert wird. Muss man ganz klar sagen, es bräuchte eigentlich eine europäische Koordination dazu. Also das ist für mich die plausibelste. Das andere war, dass es eigentlich ja durch den sehr raschen Ausfall, also binnen Sekunden eigentlich das gesamte Netz abzuschalten, darauf hindeutet, dass sie Sicherheitsrelais ausgelöst haben, die eigentlich was verhindern hätten sollen, aber hier Parameter eben aufgetreten sind, die in dieser Form offensichtlich nicht antizipierbar waren und daher eigentlich die Sicherheit zum Ausfall geführt hat. Ja, es ist dann halt die Diskussion, viel zu viel Erneuerbare im System, hat sicher eine Rolle gespielt, weil auch im Jahresbericht 2024 vom Übertragungsnetzbetreiber bereits drinnen gestanden ist, dass, wenn man so weitermacht, es eben zu diesen Ausfällen kommen wird. Also, dass man die Lage eigentlich nicht mehr beherrschbar hat, wurde ignoriert. Es gab auch eine Woche davor zwei beinahe Unfälle. Es gab am Vormittag auch massive Spannungsschwankungen im System. Spannungsschwankungen bedeutet, dass eben der Hinweis ist, durch sehr viel Photovoltaik, dass hier Ungleichgewicht entsteht. Und irgendwann ist halt ein Tropfen dabei, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und die wesentliche Frage ist nicht, wer war der Tropfen, sondern warum ist das Fass so voll gewesen, dass das zum Überlaufen gekommen ist, ne? Und das ist die Frage, oder halt auch interessant, ob das wirklich analysiert wird, weil ich habe da gerade eine Kritik aus Spanien auch gelesen, dass man eigentlich 20 Sekunden vorm Ausfall mit der Datenanalyse beginnt, und eigentlich müsste man eigentlich schon ja weit früher beginnen, weil es hier schon schwache Signale nach WAIC mehr als deutlich gab, eben schon Hinweise im Bericht. Und wenn das mal im Bericht, im Jahresbericht steht, dann ist eigentlich schon Feuer am Dach, ne? Und auch eben, dass vorher schon beinahe Ausfälle gab und dass man seither die erneuerbaren Produktion massiv reduziert hat oder deutlich erkennbar reduziert hat und mehr konventionelle Kraftwerke mit momentaner Reserve, die das System auch stabilisieren können, fährt, deutet eindeutig darauf hin, dass man schon in diese Richtung den Verdacht hat oder als naheliegend ist.
Ich will jetzt keine Verschwörungstheorie machen, aber ich hätte ja die Bedenken, dass man das eigentlich nicht so genau wissen will, weil das, was du sagst, ja dem geneigten Ingenieur relativ klar sagt, dass es an volatiler Netzlieferung liegen muss, wenn die Schwankungen so groß sind, weil in der Regel ja die Abnahmekurve doch interessanterweise recht treffsicher getroffen werden kann. Also das ist ja relativ gut antizipierbar, wenn man den Wetterbericht kennt, wie viel Strom so gebraucht wird. Das heißt, es kann ja nur auf der Einspeiseseite ein Problem gegeben haben.
Nur würde ich auch nicht stehen lassen, immer sowohl als auch im Systemischen, weil wir natürlich auf der Lastseite auch immer wieder Abweichungen sehen, aber noch wichtiger, man sieht immer wieder große, auch in Österreich, Deutschland, große Abweichungen bei uns, ne? Also zu den Prognosen, also auch die, also da ist natürlich das Thema, die Prognosen stimmen nicht immer, aber natürlich, wenn ich beide Seiten volatil habe, bei der Lastseite, konnten wir bisher damit umgehen, aber wenn jetzt zwei daherkommen, dann kann das sich im besten Fall ausgleichen und im schlimmsten Fall halt verstärken. Ne? Und das sind eben genau diese banalen Effekte, die scheinbar zu wenig berücksichtigt werden, wobei ich immer wieder mit Technikern rede, die sagen, ja, wir wissen es eh, wir sagen es eh, aber wir werden nicht gehört, ne? Und nicht ernst genommen. Und das ist auch ein bisschen in Österreich, man sagt zwar, es ist unwahrscheinlich, man sagt, ja, ich hoffe, ihr habt das weiterhin im Griff, und dann diese Zusatzaussage, ja, wenn man uns lost, Ich sage, ja, aber lassen Sie euch, oder das ist ja das, was ihr immer beklagt, dass eben nicht A, B, C und E gleichzeitig passiert, sondern nur A, sprich Photovoltaikausbau, aber nicht der Speicherausbau, der Systemumbau. Und damit, ja, ist die Aussage unwahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, richtig, aber dann halt falsch.
Ja, ich habe einen anderen Podcast gehört mit der Anna Vero Wendland, die sich ja viel mit Atom- oder Kernkraft beschäftigt, und es ging jetzt gar nicht so sehr um das, also es geht halt ja auch um das Systemdesign. Bei einem Kernkraftwerk hat man ja extrem viele Sicherheitsparameter im Netz, das hat man ja in so einem klassischen, also so eine Photovoltaikanlage, wenn ich die sehe, wir haben ja auch schon Schwachstellen-Scans darauf gemacht, das ist schon erstaunlich, mit wie hemdsärmlich, ich möchte das mal sozusagen, so eine Anlage ins Netz gebracht werden darf. Also da kommt irgendwie ein Solarfeld hin, dann kommt da ein OT-Gerät hin und dann ist das meinetwegen schon 15 Jahre alt, abgekündigt, aber es darf trotzdem verwendet werden und dann wird es betrieben und davon habe ich dann eben nicht ein großes Kraftwerk, sondern vielleicht 30, 40, die gleiche Leistung liefern könnten wie ein Kernkraftwerk. Das finde ich schon spannend. Also weiß nicht, wie du das siehst.
Vollkommen richtig. Also, ja, es ist ein bisschen naiver Zugang, nicht zu Ende gedacht. Man denkt immer in diesen kleinen Zellen und kleinen Strukturen, die für sich genommen natürlich nicht das Problem sind. Aber die Kumulation von der Menge her, aber auch das, was wir jetzt gerade aktuell hören, dass wir nicht wissen, was wir da eigentlich einbaut haben, sprich, ob es Hintertüren jetzt gibt, aus welcher Richtung auch immer. Und meine Sorge ist gar nicht so, dass irgendjemand jetzt wirklich den roten Knopf drückt und das abschaltet, sondern wir haben immer wieder Beispiele gesehen, wo halt ein falscher Trigger komplexe Systeme dann eine Kaskade auslösen kann. Ne? Und das haben wir da auch. Also es geht immer um die Cybersicherheit, dass wir nicht wissen, was wir da wirklich eingebaut haben mit der Gefahr von Hintertüren, aber auch, dass sich da Dinge entwickeln, Emergenz als Thema. Das heißt, es kommen zwei Dinge zusammen und es entsteht was völlig Neues. Im positiven Fall was Positives, aber es kann auch genau in die andere Richtung gehen. Ja, und das Kernproblem beginnt aber schon damit, dass man nicht Äpfel mit Äpfel vergleicht und austauscht, sondern Äpfel mit Birnen, ne? Weil ein Kernkraftwerk oder jedes andere Kraftwerk jetzt konventioneller Art ist eine funktionale Einheit. Das heißt, das funktioniert für sich genommen, das hat den Speicher dabei, das ist regelfähig, bringt Systemdienstleistungen wie die Momentanreserve, also die rotierenden Massen mit, die die Schwankungen eben permanent ausgleichen und damit das System bisher stabil gehalten haben. Und jetzt ersetzen wir das einfach durch PV-Anlagen, die erstens nur ein Bruchteil der Zeit zur Verfügung stehen und halt volatil. Das heißt, auch in der Zeit, wo sie verfügbar sind, wenn eine Wolken drüber geht über das Solarfeld, wenn das größer ist, aber auch bei kleinen Anlagen habe ich massive Einbrüche und sofort wieder da. Das heißt, das führt natürlich auch zu gewissen Stresssituationen, vor allem Spannungsschwankungen. Ich habe keine rotierende Masse, ich habe das Thema mit Cybersicherheit, ich habe das Thema, dass eigentlich die Wechselrichter falsch konzipiert oder ja, mittlerweile kann man sagen, falsch konzipiert sind. Das heißt, sie müssen sich nur an die Frequenz angleichen und die Frequenz immer wiederherstellen, ohne Rücksicht, wie das System sich gerade verhält. Nicht? Also da gibt es keine Rückkoppelungsschleifen drinnen. Und es gibt ja jetzt die Aussage, ja, es gibt ja dann in Zukunft immer ganz wichtig, eher auch netzbildende Wechselrichter und sonstiges. Ja, das muss man erst bauen. Ja, das ist derzeit nicht im Feld und das ist auch nicht ganz so trivial. Und ich sage immer, ja, das, was im Labormaßstab schon funktioniert, ist super. Aber zeigt mir einmal ein überschaubares, größeres System, wo das wirklich auch standalone funktioniert, bevor wir das ganze Zeug jetzt im größten System der Welt einbauen, ohne zu wissen, mit welchen Nebenwirkungen das verbunden ist. Also das ist eigentlich Selbstmord auf Ansage, das wir da betreiben, aber leider wird das nicht verstanden oder akzeptiert.
Und es ist natürlich auch eine rein, also so als Vulgärökonom würde ich sagen, ich schaffe ja auch Anreize ab. Ich mache also dann ein teureres Produkt. Die Altprodukte kann ich ja schwer ran, also das versucht man ja dann immer, aber im Grunde habe ich die gebaut, die hängen am Netz, ich habe meine Investitionsentscheidung getroffen, das heißt jetzt dazu sagen, ändere das nochmal, muss ich vergüten, wird also noch teurer und Neuanlagen werden weniger attraktiv, weil sie eben teurer werden, das heißt sozusagen, ich habe natürlich auch da ein Henne-Ei-Problem, ich glaube da auch immer nicht dran, dass man sowas umbauen kann und wir sehen ja jetzt auch in Deutschland jetzt die Vorgabe, in Deutschland gibt es jetzt die Vorgabe, dass die auf der Niederspannungsebene auch gemessen werden muss. Ich meine, das ist halt ein riesen Hauruckack, wenn man das war.
Das Problem ist halt gerade auch Digitalisierung als fehlendes Thema, also dass wir eigentlich bisher im Verteilnetz mehr oder weniger blind unterwegs sind, gar nicht wissen, was dort passiert und das auf so vielen Stellen und das hat natürlich alles Rückwirkungen. Ne? Und ja, das Thema ist halt, wenn ich nicht systemisch plane, Programmplanung mache, sondern nur Einzelteilbetrachtung durchführe, und das betrifft vor allem Photovoltaikausbau wieder, ohne Speicher und vor allem nicht nur wieder Speicher als nächstes Einzelelement, sondern als funktionale Einheit. Ne? Und mein pragmatischer Zugang wäre einfach, alle, die am Markt mitspielen wollen, müssen einfach eine gewisse Anzahl von Stunden pro Jahr verlässlich liefern können, weil damit zwangsweise eine Kooperation erforderlich ist. Also PV mit Speicher oder auch mit konventionellen Kraftwerken, das kann man auch noch mit einem CO2-Budget hinterlegen, damit man eben die konventionellen natürlich ein bisschen rausdrängt. Aber es muss funktionieren und nicht, jetzt macht die PV Gewinn, ja, macht Gewinn in jedem Fall. Und jetzt fördern wir noch immer Anlagen auf 20 Jahre, obwohl wir seit Anfang März sehen, dass fast jeder Tag negative Preise mit sich bringt, weil schon viel zu viel da ist, zumindest um die Mittagszeit. Und das heißt, es macht keinen Sinn, da weiter zu fördern, wenn ich nicht parallel eben die Speicher aufbaue. Und die Speicher wollen jetzt auch natürlich, da gibt es ja die Aussagen von Speicherzunahme kommt jetzt, das ist alles Fiktion. Wenn ich einfach eine Anlage anmelden kann, ohne irgendeine Grundlage vorher einmal zu erarbeitet haben, dann ist das einfach Beschäftigungstherapie für die Übertragungsnetzbetreiber beziehungsweise ein Denial of Service. Das heißt, man schüttet das halt zu, dass das nicht mehr bearbeitbar ist. Das, was mich schon dabei irritiert, ist, dass eigentlich die Netzbetreiber hier offensichtlich auch nicht weitergedacht haben, weil die müssten eigentlich sagen, wo habe ich meine Netzengpässe, wo habe ich Überlastungsgefahr, und dort müssten gezielt Speicher hingebaut werden. Das heißt, die Netzbetreiber müssten sagen, da brauchen wir was, und dann der Markt darf jetzt anbieten und dann schauen wir, wie wir das am besten lösen. Ja, das Grundproblem ist wieder die Marktliberalisierung aus meiner Sicht, weil wir hier das systemische Denken abgeschafft haben. Jeder muss in seinem Kompetenzbereich optimieren, ohne sich quasi mit dem anderen wirklich zu vernetzen dürfen. Das ist auch die Aussage in Österreich. Es gibt keine Koordination, was das Ganze betrifft. Das heißt, die Netzbetreiber machen natürlich das, was ihre Kernkompetenz ist und wo sie ihren Handlungsrahmen haben, Netzausbau, Kupferausbau, aber nicht wirklich jetzt systemisch, dass man sagt, man setzt den Speicher ein, um das Ganze zu minimieren, den Netzausbau, aber auch, dass das systemisch überhaupt funktionieren kann. Und ich fürchte halt, ein Umdenken wird erst dann passieren, wenn es mal wirklich wehgetan hat. Das heißt, wenn es wirklich zum Großflächenausfall auch bei uns gekommen ist, weil man es vorher einfach nicht glauben wird. Und glaubt, der Markt wird das schon regeln. Und der Markt regelt das schon, aber das bedeutet auch, Dinge können ausfallen oder müssen ausfallen dürfen. Und das ist halt im Stromversorgungssystem nicht sehr klug, beziehungsweise Selbstmord.
Ich will jetzt nicht Daniel Stelter und Wolf Poschert hier Konkurrenz machen, aber ich glaube, das ist ja eben genau das Problem, dass wir eben gar keinen Markt haben. Weil wenn ich einen Markt hätte, dann würde ich wahrscheinlich ein Kernkraftwerk bauen heute, weil ich vielleicht über die negativen Preise sozusagen und was weiß ich, also ich habe ja hohe Anreize, Spontanreserven zur Verfügung zu stellen, aber das darf ich eben nicht. Also es ist ja eben nicht voll liberal, sondern es ist halt irgendwie nur in bestimmten Bereichen frei. Gut, gehen wir mal weg von dieser sozusagen politischen Ebene hin zu einer ganz konkreten. Ich weiß nicht, ob du da schon Zahlen kennst, ich habe mal Deep Research hier bei ChatGPT genutzt und bin auf 9 Todesfälle gekommen, die irgendwie im direkten Zusammenhang berichtet worden sind. Gibt es da aktualisiertere Zahlen? Ist da irgendwie was bekannt, was die Auswirkungen?
Also ich habe leider auch nicht mehr oder andere Zahlen. Das, was dabei war, war die beatmeten Patienten, aber auch Kerzenbrand, das, was ich immer warne, keine Kerzen in den Notfallrad. Und das andere waren unsachgemäß verwendete Notstromaggregate, das heißt Kohlenmonoxidvergiftung. Es überrascht mich, dass so eine geringe Anzahl ist, weil eben bei uns ganz andere Zahlen kolportiert werden. Also die gehen in die Tausend. Hängt natürlich auch von der Stromausfalldauer natürlich ab. Aber die Diskrepanz ist doch erheblich zu dem, was bei uns so erwartet wird. Kann man sagen, ja, vielleicht zu pessimistische Annahmen bei uns, oder es ist halt auch ein bisschen abhängig, in welcher Region was passiert, weil man dort vielleicht andere Abhängigkeiten oder auch geringere Abhängigkeiten hat. Wir wissen es nicht, das wird die Realität wahrscheinlich zeigen, aber ich denke, wir sollten da eher ein bisschen demütiger sein und eher mit mehr negativen Auswirkungen in unseren Regionen rechnen, weil wir, glaube ich, durchaus mehr Abhängigkeiten haben.
Also mich hat ja überrascht, ich fand, das ging ja dann doch relativ schnell, bis man das Netz wieder stabilisiert hat. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass es sich nicht nach Frankreich ausgewirkt hat. Da wird ja jetzt gesagt, die Atomkraftwerke in Frankreich hatten da keine Auswirkungen drauf. Kann ich nicht beurteilen, ist vielleicht doch so, weiß ich nicht. Aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass das steigt ja nicht linear. Also wir hatten jetzt irgendwie 24 Stunden, wenn es da 9 sind, da kann man ja von einem exponentiellen Wachstum eigentlich ausgehen, was dann die längeren Dauern angeht.
Definitiv. Also grundsätzlich war es so, dass durch das, dass das System so instabil geworden ist in Spanien, hat die Sicherheitseinrichtungen ausgelöst, die eben die Iberische Halbinsel mit Frankreich verbindet. Daher konnten dort natürlich die Atomkraftwerke jetzt nicht mehr helfen. Aber das, was sehr wohl war, glaube ich, binnen einer Stunde wurde die Verbindung wieder hergestellt und damit auch ein Transport von Frankreich nach Spanien ermöglicht. Auch von Marokko wurde zugeschaltet. Also das waren wirklich die ersten großen Maßnahmen. Das, was auch noch on top gekommen ist, also auch noch Pech oder ja blöder Zufall war, dass 3 von 5 schwarzstartfähigen Kraftwerken in Spanien zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar waren, weil die in Wartung waren genehmigterweise. Also das hätte noch weit schlimmer ausgehen können. In Portugal war die Lage sehr kritisch, weil eben der Schwarzstart nicht funktioniert hat. Und man am Abend dann auch kommuniziert hat, man rechnet, es dauert eine Woche, um das Netz wieder hochzukriegen, was dann zum Glück nicht eingetreten ist, weil halt dann Spanien halt auch helfen konnte. Also einiges, das, obwohl eben schief gelaufen ist, doch besser gelaufen ist, aber es hätte auch ganz anders kommen können. Und wieder einmal, man kann nicht pauschal aus diesem Ausfall auf uns schließen und meine große Sorge gilt von dem nordeuropäischen Raum, sprich Norddeutschland, Dänemark, Belgien, Holland vor allem, weil die sehr viel Erneuerbare im System haben, kaum rotierende Massen auch, sieht man von den Kernkraftwerken jetzt in Belgien ab, aber wenn dort es finster wird, dann wird es wahrscheinlich deutlich länger dauern, weil ich die Regelfähigkeit nicht habe, um das Netz dort zu stabilisieren. Und auch Spanien haben wir gesehen, es ist dann wirklich ab 17.30 Uhr, das heißt, wo ein Großteil der PV dann nicht mehr im System war, wirklich der Netzwiederaufbau passiert. Und auch das, was bei uns meistens nicht bekannt ist, Spanien hat sehr viele Pumpspeicherkraftwerke, die eine große Rolle gespielt hat. Und Gaskraftwerke sind dann auch massiv angefallen. Also da waren schon günstige Voraussetzungen auch. Und der nochmal, also wir können nicht 1:1 darauf schließen, dass bei uns auch so laufen wird. In Österreich wahrscheinlich schon mit unseren Pumpspeicherkraftwerken, weil im Sommer sind auch nur wenige Gaskraftwerke verfügbar. In Deutschland mache ich mir ernsthaft Sorgen. Also da wird es nicht so einfach funktionieren.
Kennst du denn die Betreiberstruktur? Also ich meine, wir haben ja in Deutschland ein sehr segmentiertes System auf der Ebene der Verteilnetze. Irgendwie 890 Netzbetreiber, die da eine Rolle spielen. Wie ist das in Spanien? Ist das eher zentralistisch organisiert oder?
Weiß ich jetzt im Detail nicht, aber ich weiß nur, Deutschland mit 860 Verteilnetzbetreibern, die Schweiz mit 600 sind die Top Länder. Ich glaube, dass das in Spanien deutlich besser ist, jetzt würde ich so einschätzen. Aber das Entscheidende ist auch auf der Übertragungsnetzebene, kann ich dort stabilisieren. Und natürlich, wenn ich so viele Einzelplayer koordinieren muss, und das wird dann auch das große Thema, dann dauert das natürlich und wahrscheinlich deutlich länger. Ne?
Was ich ja dachte, ist, dass der Vorfall zum Glück so kurz war, dass sich ja Politiker nicht so richtig da involvieren konnten. Also ich meine, so ein Politiker braucht ja zur Meinungsfindung ein bisschen mehr als 24 Stunden. Ich hätte ja so ein bisschen die Sorge, wenn das jetzt 2-3 Tage dauert, dass wir dann so das Corona-Phänomen haben, wo dann nicht mehr die Ingenieure bei den Netzbetreibern, die Elektrotechniker entscheiden, wie es ist, sondern der Elektrotechniker, der, weiß ich nicht, in Berlin an der HTW einen Lehrstuhl hat für erneuerbare Energien, der ist dann der Meinungsführer und am Ende wird dann irgendwie in der großen Ganzheit geregelt, was gemacht wird. Das geht ja bei 24 Stunden in der Regel
nicht. Nein, also die Sorge habe ich da unmittelbar nicht, weil Physik ist nicht verhandelbar und das wissen die Ingenieure draußen in den Leitwarten und ich glaube nicht, dass man da Einfluss nehmen kann, wer jetzt wie priorisiert wird, sondern die werden einfach das machen, was ja zu dem Zeitpunkt am besten wahrscheinlich funktioniert. Aber natürlich nachher kommt es sicher auch wieder dazu, das haben wir jetzt auch gesehen, es gab jetzt vor einer, zwei Wochen die Meldung, ein Umspannwerk war die Schuld, ne? Was von politischer Seite kommuniziert worden ist. Ja, also das kommt dann sicher dazu, aber für den Netzwiederaufbau mache ich mir die Sorgen nicht. Das ist eher dann wieder an auf des restlichen Systems, ob es da dann Interventionsversuche oder Steuerungsversuche gibt, was natürlich scheitern wird. Ne?
Ja, jetzt aber so ein bisschen über die über den Vorfall an sich schon mal, also mir sagt man, du hast auf X irgendwie was gepostet zu Norwegen, die die Gasversorgung irgendwie eingeschränkt haben. Das, so ein bisschen mittelbar habe ich gedacht, spielt das ja durchaus auch eine Rolle, was die was das Thema angeht.
Ja, ich habe da eine Meldung verteilt. Es gab da einen Stromausfall und da ist ein größeres Gasfeld dann ausgefallen, was ich aber nicht weiter verfolgt habe oder jetzt nicht irgendwie angezeigt, aber es hat das länger jetzt gedauert oder war das nur eine temporäre Unterbrechung, wobei da die Begleitinformation war, es war jetzt eher, sollte es jetzt länger dauern, haben wir ein Problem mit der Befüllung der Gasspeicher und nicht unmittelbare Versorgungsproblematik. Ne? Aber wenn das natürlich länger dauert, dann konnte es durchaus auch direkte Auswirkungen haben. Wobei das Gassystem halt träge ist. Da fahren wir mit hohen Drücke, da ist nicht sofort eine Wirkung zu erwarten. Es dauert wirklich Tage, wo man wahrscheinlich auch gewisserweise noch reagieren kann. Aber ja, es zeigt, es kann von unterschiedlichen Seiten kommen und wir haben jetzt auch zwei größere Ausfälle in Südfrankreich gesehen, die unmittelbar Sabotageakten zugeordnet werden oder was auch Bekenner schon gibt. Das heißt, das eine war am Samstag in Cannes bei den Filmfestival, wo ein Umspannwerk anscheinend in Brand gesetzt worden ist und parallel dazu eine zweite Leitung, die Redundanz, umgesägt worden ist. Man konnte es trotzdem relativ rasch dann den Stromausfall beheben, aber es war doch eine neue Qualität eigentlich von einem Sabotageangriff, nämlich zwei von zwei Seiten das zu machen. Also da hat schon jemand gewusst, was zu machen ist. Und es gab also am Sonntag auch noch einen Brand in einem Umspannwerk. Also da dürfte momentan auch irgendwas gröber schief laufen. Wobei man jetzt nicht weiß, sind es lokale Gruppen, sind es gesteuerte Gruppen, aber es gibt eben gewisse Befürchtungen derzeit in Sicherheitskreisen. Hybrider Krieg ist zwar immer mehr Thema, aber was das bedeuten kann und dass das auch Sabotageakte auf kritische Infrastrukturen sein können, das ist noch nicht allen, glaube ich, so richtig bewusst und bisher war es halt vor allem in der Ostsee, aber das bedeutet nicht, dass das bleiben muss. Ne?
Genau, ich hatte ja mal ein Interview mit dem Sönkemar Ahrens, der sich damit beschäftigt und man muss halt, ich bin erstaunt, wir haben ja von das Thema Cybersicherheit so ein bisschen angeteasert, ich bin immer erstaunt, ich finde es schon ein bisschen naiv, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, This is how they told me the world ends, da geht es um Zero-Day-Schwachstellen, die verkauft werden im Darknet und ich sag mal, es gab ja einen Cyberangriff auf den wichtigsten Softwarelieferanten für den europäischen Energiemarkt, PSE Software. Also sicherlich, man mag das jetzt in die Richtung Verschwörungstheorie schieben, aber ich würde sagen, es ist so durchaus im denkbaren Spektrum, dass dieser Angriff vor allem auch der Erlangung von Source Code gedient hat, um eben größere Angriffe zu machen, weil wenn ich so einen Verteilnetzbetreiber vom Netz nehme, dann habe ich ein Thema. Noch zu deiner, insofern würde ich auch sagen, unabhängig davon, wie realistisch man dann jetzt das einschätzt, ist es ja, das auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit nicht null. Also ich meine, wir haben ja in Deutschland wegen eines Tsunamis in Japan Atomkraftwerke abgeschalten, die in Bayern stehen. Wir haben das sozusagen, aber bei den Themen würde ich sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit nicht null. Du hast das mit dem Gas jetzt gesagt. Da wahrscheinlich ist an sich das Netz klar, ne? Das ist erstmal der Speicher, da ist viel Gas drin. Das ist auch träger, aber ich habe ja trotzdem auch Menschen, die das steuern müssen und ich mache mir ja immer große Sorgen, was passiert eigentlich, wenn ich den Stromausfall habe und wer besetzt denn dann die Leitwarten, wer fährt denn raus zur Entstörung, weil die Leute eben im Zweifelsfall ja auch damit beschäftigt sind, ihr eigenes Leben zu sichern oder was sich 15, 20 Kilometer zu arbeiten müssen und keine nutzungsfähige Tankstelle finden, um einfach ihr Auto zu tanken und dahin zu kommen. Also so technisch, glaube ich, ist es so, aber es ist eben doch sehr komplex, die Abläufe.
Das ist genau immer der Punkt, ne? Daher die Vorsorge ganz generell, weil es kann auch was anderes passieren. Es muss nicht immer dieses von mir auch transportierte Thema Blackout sein. Oder wir wissen nicht, in welcher Größe Umfang es wirklich dann auftreten wird. Und ich sage, es kann dann auch Regionen betreffen, die vom Stromausfall gar nicht betroffen sind. Aber wenn Versorgungsabhängigkeiten da sind, dann kann das ziemlich schnell auch dort Auswirkungen haben. Aber das wird leider ja nicht wirklich ernst genommen. Und ja, das gilt halt auch in kritischen Infrastrukturen, aber ganz generell einfache Business Continuity Pläne zu haben. Irgendwie immer so hochtrabend, sondern einfach, ja, was mache ich? Es gibt keinen Strom, es gibt keine Telekommunikation. Was müssen Schlüsselkräfte tun? Was müssen normale Mitarbeiter tun, wenn sie in der Arbeit sind, wenn sie zu Hause sind und feststellen, es geht nichts mehr, müssten sie überhaupt wohin kommen? In den meisten Fällen nein, Ressourcen schonen und warten, bis wieder was geht und dann über Nachfragen, also Schneeballprinzip nachrufen, top-down die Mitarbeiter wieder aktivieren, weil gerade wenn mehr nicht funktioniert, macht es keinen Sinn, jetzt in die Arbeit zu fahren, wenn ich keinen Treibstoff habe oder den ich noch habe, zu verbrauchen, wenn ich nicht weiß, wann die Treibstofflogistik wieder funktioniert, ne? Und ja, es, wie gesagt, man sollte vorsichtig sein, jetzt die Erfahrungen in Spanien, sofern sie überhaupt bei uns wahrgenommen worden sind, einfach, ja, es ist eh alles halb so schlimm, zu nehmen, sondern wirklich mit dem, was möglich ist und ja, wehtun würde, zu rechnen. Und es ist halt, dass bis zu 14 Tage dauern kann, bis die Versorgung halbwegs stabil wieder ist. Also nicht die Stromversorgung, sondern die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern. Und ich sage immer, wenn es auch noch ein paar Tage wieder geht, aber wir wissen, ein Drittel der Bevölkerung ist spätestens nach den vierten Tagen, und das haben wir ziemlich schnell erreicht, nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. Und daher ist die Frage, möchte ich mich dann am fünften Tag in die Schlange anstellen mit Menschen, die schon einen Tag, zwei Tage oder länger nichts mehr zum Essen haben, um mich mit denen um Dinge zu streiten, die jetzt kommen, weil es wird nicht die volle Versorgung zur Verfügung stehen. Ne? Und daher ist es auch ein Eigenschutzthema, dass ich sage, ich habe halt den Plan, mich 14 Tage selbst versorgen zu können, und wenn es nicht notwendig ist, umso besser. Und das ist nicht so Aufwand, das ist diese Klappbox, sage ich immer, mit Lebensmitteln voll, die mir schmecken pro Person, und damit komme ich schon über die Runden. Ne? Und das kann ich auch im Alltag umwälzen. Es ist so banal, dass es eigentlich wehtut, dass wir es nicht schaffen, diese Banalität einfach sicherzustellen, um einfach anderen Spielern Puffer zu schaffen für Ereignisse, die auftreten können.
Also ich habe das ja nach unserem letzten Podcast gemacht. Ich habe nochmal meine Vorräte aufgefüllt. Das ist auch jetzt wirklich nicht teuer. Also sozusagen das Argument irgendwie, das ist sozusagen, das kann man, glaube ich, im operativen Cashflow bezahlen. Und dann habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ich will. Ich fand es ganz witzig, mein Kollege Christian Hirsch hat das auf LinkedIn gepostet, und dann waren nicht die Kommentare, Mensch, ist ja gut, sondern irgendwie, er hatte da irgendwie 5 Tafeln Schokolade, dann wurde irgendwie seine das Diätessen kritisiert, und dann denke ich, glaube in der der Honig wäre nicht vom lokalen Imker gewesen, da denke ich, in der Situation ist das völlig egal, wer dann mit 5 Tafeln Schokolade 3 Tage überleben kann, ist das besser als er hat sich nicht, so was.
Genau. Ja, und für die Kalorienmenge habe ich dann sicher genug. Ob mich das Magen nur noch unbedingt beruhigt, das weiß ich nicht. Das muss man dann ausprobieren. Aber ja, es geht einfach psychisch, dass man halt ein bisschen entspannter ist, das Ganze. Also es verhungert keiner nach einer Woche ohne Essen. Ganz im Gegenteil, der Körper hat 3 Wochen ohne Nahrung zuvor aus. Aber die mentale Stärke muss man dazu mal aufbringen. Die ersten Tage hoffentlich gut zu überstehen. Ne?
Was ich schon nochmal einflechten will, ist, du hast vorhin gesagt, ja, bleibe ich dann zu Hause, bleibe ich es nicht. Ich finde, das ist schon auch in den Diskussionen so ein bisschen unterschätzt, dass natürlich auch in dem komplexen System Gesellschaft jeder einzelne Player eine Abhängigkeit schafft. Also machen viel in Krankenhäusern. Da wird dann relativ schnell gesagt, naja, wir melden dann unsere Notaufnahmen ab, ist ja nicht so schlimm. Das mag ja im Einzelfall stimmen, aber es stimmt natürlich nicht mehr, wenn ich 5 Krankenhäuser in der Region habe, die einen Stromausfall und alle 5 melden ihre Notaufnahme ab. Dann habe ich nämlich keine Notaufnahmen mehr. Und im Zweifelsfall schicken die auch noch ihre Ärzte nach Hause und sagen, geh mal nach Hause, wir brauchen dich jetzt nicht. Also und ich befürchte, dass das ohne eine übergreifende Koordination auch erstmal aus einer reinen betriebswirtschaftlichen Sicht in Ordnung ist, zu sagen, die Grenzen meines Krankenhauses enden eben an der Entitätsgrenze meiner GmbH. Aber da sehe ich wenig Diskussionen. Ich meine, ich weiß, dass das bei Neustart so ein bisschen auch ein Thema ist, diese Abhängigkeiten zu diskutieren, aber ich sehe so insgesamt wenig Diskussionen in Deutschland darüber, wie man das eigentlich übergreifend diskutieren will.
Definitiv, also Deutschland hat da noch einiges auf Luft nach oben, was das Ganze betrifft. Es gibt zwar immer wieder Meldungen von Städten und so weiter, die was machen. Die Frage ist immer, wird wirklich die Bandbreite und vor allem das vernetzte Denken angesprochen, das zwingend erforderlich ist. Ne? Und das ist eben nicht eine Krisensituation, die lokal auftritt, mit Massenanfall von Verletzten oder Brandereignis in einer Einrichtung, wo ich mir abmelde und einfach den Rest ignoriere, sondern da geht es darum, wie kann man trotz der Einschränkungen einen Notbetrieb aufrechterhalten, und das braucht eben entsprechende Vorbereitungen und vor allem dann auch die Rationierung und Priorisierung, weil wenn ich nicht weiß, wie lange es dauert, bis ich wieder Ressourcen kriege, muss ich halt Einschränkungen vornehmen. Und das sind dann durchaus beinharte Triagen. Und wenn ich die nicht mache, kommt es dann halt noch schlimmer. Nicht? Also das ist, was dann halt oft auch nicht antizipiert wird, dass man das nicht mit Kopf ins Sand stecken aussitzen kann, sondern es holt mich dann noch schlimmer ein. Nicht?
Ja. Ich finde ja diese Meldungen eher immer, ich halte es ja oft für ein Feigenblatt, wenn dann gesagt wird, weiß nicht, Potsdam hat jetzt seinen Katastrophenschutzleuchtturm in Betrieb genommen, und dann sehe ich da die Feuerwehr, das Rote Kreuz stehen, die dann irgendwie diesen Leuchtturm betreiben sollen, und dann denke ich mir, naja, das sind irgendwie erstmal ehrenamtliche Strukturen, mit Potsdam gibt es eine Berufsfeuerwehr, aber ich vermute, die braucht man für anderes, und dann sollen die eigentlich Hilfstätigkeiten übernehmen, ne? Also da sitzen und den Leuten sagen, wir wissen nichts, oder einen Notruf annehmen, das ist eigentlich für mich eine völlige Ressourcenverschwendung. Und ich weiß zwar, wo das herkommt, das Forschungsprojekt ist ja schon relativ alt aus Berlin, aber ich glaube, das ist nicht so richtig zu Ende gedacht, was ich da sehe.
Definitiv, also das Cut-Leuchtturm ist jetzt 10 Jahre, war ich auch in Berlin bei der Präsentation, und auch jetzt, da gibt es ja auch Plaketten, nicht? Ja, Handyladen und ich weiß nicht was, Essenverpflegung, das kann nicht funktionieren, also das ist Illusion. Ne? Und das Entscheidende ist immer, wenn die Bevölkerung nicht die Hausaufgaben macht mit diesen 14 Tagen Eigenversorgungsfähigkeit, dann kann ich machen an Strukturen, was ich will. Das geht sich hinten und vorne nicht aus. Und vor allem diese Leuchttürme, da haben wir in Österreich durchaus bessere Ansätze. Das heißt, etwa Schulen, Schulwarte einzubinden oder Vereine oder in Graz zum Beispiel eben die Kirchen. In Wien ist das auch gedacht, mit in Kirchen einzubinden. Ja, das sind Strukturen, wo es eine Gemeinschaft gibt, und die können das übernehmen. Nicht? Aber Einsatzorganisationen für sowas heranzuziehen, ist ja nicht sehr weit gedacht. Nicht? Wobei man auch sagen muss, zumindest in Österreich bei den Feuerwehren gibt es dann schon Kräfte, die nicht mehr aktiv in den Einsatz gehen, die man vielleicht dann heranziehen kann. Hängt auch wieder ab, ist das eher urbaner Raum, dann wird es nicht funktionieren. Im ländlichen Raum, die organisieren sich das dann schon. Nicht? Dann holt man halt irgendwann der Nachbarschaft dazu und die übernehmen das. Nicht? Aber gerade was kritischer wird im urbanen Raum, dort fehlen die Strukturen, um sowas dann wirklich gescheit zu machen. Ne? Und da habe ich auch frühzeitig den Begriff Selbsthilfebasen eben eingeführt, weil ich gesagt habe, weil ich gleich mit dem Begriff vermittle, es geht nicht um Vollkaskoversorgung, sondern es geht um Selbsthilfe, aber mit Struktur. Ne?
Ja, ich finde es interessant, was du da aus Österreich berichtest. Ihr scheint da ja generell weiter zu sein, weil das ist ja, André Röhm und ich haben das ja irgendwie auch mal gedacht und gesagt, naja, warum bindet man denn nicht Akteure, gesellschaftliche Akteure ein, die es eh schon gibt? Genau, Kirchen, da wo es relevant ist. Man, das ist jetzt vielleicht in Ostdeutschland nicht so, aber dann gibt es den Fußballverein oder was auch immer, den Heimatverein. Und es gibt aber durchaus ernstzunehmende Konzepte, ob die anzunehmen sind, weiß ich nicht, aber wo dann eben gesagt wird, naja, wir stellen dann eben das LF auf die Kreuzung und dann wird der Notruf über das LF abgesetzt. Dann denke ich, aber das LF brauche ich doch, um den Menschen zu retten, der mit der Kerze seine Wohnung angesenkt hat, und irgendwie die Leute wollen ja auch was zu essen haben. Also das ist irgendwie hinten und vorne nicht durchdacht.
Ja, da gibt es auch das Konzept in Österreich, zumindest in einigen Städten, auch Graz, Wiener Neustadt, Busse, also Verkehrsbetriebe, Busse, die bei uns mit Funk ausgestattet sind, eben an neuralgischen Punkten aufzustellen, das als Notrufsäule quasi. Ne? Also das kann man dann schon wieder. Also es gibt eh immer Ressourcen, aber es geht nicht, wenn ich es nicht vorbereite und abstimme und zu Ende denke auch. Ne?
Ja, genau. Der Bus ist im Zweifelsfall auch warm. Also zur Not habe ich sogar noch einen Wärmeraum, wo ich den irgendwie. Also das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Muss ich aber dem Busfahrer sagen, dass er kommen muss. Da sind wir dann wieder bei dem
und wohin. Ja, wieder. Ohne Vorbereitung funktioniert es nicht, ne?
Ja. Gab es denn was in dem Szenario, was dich überrascht hat? Also du beschäftigst dich ja schon lange damit. Gab es was, wo du gesagt hast, oh, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet?
Nein, es sind eigentlich die Standardsachen eigentlich aufgetreten. Also wir haben jetzt nichts Überraschendes bekannt noch. Aufzüge, Ampeln, U-Bahn stecken, Bahnen bleiben stehen, ist anscheinend auch relativ klimatisch ausgegangen, aber richtiger Zeitpunkt, also nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen, weil da würde es dann sehr schnell auch wahrscheinlich durchaus größere Nebenwirkungen geben. Ne? Was mich ein bisschen überrascht hat, dass zum Teil die Telekommunikation doch länger funktioniert hat, also bis zu 6 Stunden, aber anscheinend ist Spanien auch so, dass gewisse Knoten durchaus 6 Stunden Notstrom versorgt sind, was bei uns echt nur sehr selten der Fall ist. Ne? Also in Österreich ist die Aussage 30 Minuten, dann ist Schluss, punktuell kann es auch länger gehen, aber man sollte sich eher darauf einstellen, dass schneller Schluss ist. Ne?
Mein Albtraum-Szenario ist ja, in so einem Aufzug zu hängen bei einem Stromausfall und auf Toilette zu müssen. Es gibt, glaube ich, nichts. Also das ist irgendwie so die, ja, jedes Mal, wenn ich einen Aufzug steige, denke ich da dran.
Drum nutze ich selten den Aufzug. Ja. Ist auch sportlich sinnvoll. Es gibt noch einen Ort, wo man auch nicht sein möchte. Das wäre der Sessellift im Winter im Skigebiet. Die sind zwar vorbereitet zum Abräumen, aber wenn alle Lifte gleichzeitig stehen und dann vielleicht auch noch so eine Skischaukel ist, wo du in einen Tal reinfährst, wo nichts ist, wo du dann nicht rauskommst, das wäre dann, aber zuerst musst du mal vom Lift runterkommen. Ne? Also da gibt's schon noch heftigere Dinge. Ne?
Ich fahre selten Ski, aber genau, ja. das ist wahrscheinlich so. So zum in der Endschleife, hast du denn jetzt nach dem Vorfall wahrgenommen, dass deine Expertise in, sagen wir mal, jetzt in Deutschland in politischen Kreisen öfter gefragt ist, oder ist das eigentlich, hat sich das nicht geändert? Also hat man Schulterzucken zur Kenntnis genommen und gesagt, ah ja, lass den Sau mal weiterreden?
Im Wesentlichen ja. Es war medial, es war vom Montagmittag bis Dienstagnachmittag durchgehend, ein Interview nach dem anderen, und dann war das Thema eigentlich wieder gegessen. Ich habe dann meine Kontakten noch Mail nachgeschickt am Mittwoch, dass das jetzt ein bisschen zu leicht fertig alles wieder eingestellt wird. Dann gab es noch ein paar Interviews, aber im Wesentlichen ist das Thema wieder eingeschlafen. In einzelnen Bereichen scheint es dann doch, dass man jetzt doch ein bisschen mehr nachdenkt. Ne? Aber jetzt die Nachfrage, es gab ein paar Anfragen, aber im Wesentlichen scheint es wieder vom Tisch zu sein. Ne?
So, jetzt, ich meine, wir haben es beim letzten Mal schon besprochen, aber jetzt stellen wir uns mal vor, du wirst jetzt zu Herrn Dobrindt eingeladen. Ich darf, weiß ich nicht, mitkommen, weil ich das erwähnt habe. Was wären denn auf der politischen Ebene so deine Lessons learned? Wir haben ja gerade gelernt, so wichtig Lessons learned ist es nicht, weil das war eigentlich vorher schon alles klar. Aber was ist denn das, was man eigentlich kurzfristig machen kann und müsste, um sich einfach in Deutschland, in Mitteleuropa besser vorzubereiten?
Ja, ich glaube, die Botschaft, die ich schon seit vielen Jahren transportiere, auf politischer Ebene, ist es notwendig anzusprechen. Ja, es gibt Möglichkeiten, dass zu so einem Ausfall kommt. Und es kann eben auch extern intendiert sein, leider mittlerweile. Was es in etwa bedeutet für die Gesellschaft. Und dann die Reduktion der falschen Erwartungen. Wo sind die Grenzen der organisierten Hilfe, dass sich das hinten und vorne nicht ausgeht? Und die klare Aufforderung, Call to Action, jeder muss sich selbst vorbereiten. Das heißt, als Einzelperson, weil sonst kriegen wir das Ding nicht zum Laufen, weil wenn die Leute zu Hause ein Problem haben, kommen sie nicht in die Arbeit. Aber auch auf betrieblicher, organisatorischer Ebene, dass man ja diese einfachen Ablaufpläne möglichst kurz festlegt, wer muss was tun in der Situation, was ist zu tun, wenn ich zu Hause bin, also außerhalb der Betriebszeit, um einfach Schäden und unnötige Probleme zu reduzieren.
Naja, ich hoffe, dass deine Worte erhört werden. Allein mir fehlt die Hoffnung, muss ich mittlerweile sagen. Ich bin gespannt, ob das nochmal irgendwann Relevanz bekommt, aber wir sind ja dann doch immer mit anderen wichtigen politischen Themen beschäftigt und so richtig sehe ich nicht, dass man sich diesem elementaren Thema annimmt. Naja.
Also es braucht sicher ein Ereignis, ob das jetzt Brownout, also Abschaltungen sind, weil eine Überlastung sonst droht, oder wirklich einen Ausfall in einem größeren Gebiet, auch bei uns. Vorher wird man es nicht wirklich akzeptieren, dass es möglich ist.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch heute. Vielleicht treffen wir uns einfach nochmal, wenn jetzt dann wirklich genaueres klar ist, so dass dann jemals klar wird, oder dann vielleicht leider beim nächsten Vorfall, um den zu werden.
Danke dir auch.
Ja, soweit mein Interview mit Herbert Sauruck. Nun, was habe ich mitgenommen aus dem Gespräch, das wir geführt haben? Zum einen ist das Stromnetz ein extrem komplexes System, und der Blackout ist mutmaßlich einfach das Ergebnis von komplexen nichtlinearen Effekten. Die Ursache ist nicht endgültig geklärt und es ist vermutlich auch schwierig, die zu klären, weil eben sehr, sehr viele kleinteilige Elemente in dem Netz sind und ja, Analysen schwierig sind, aber sozusagen natürlich auch ein nichtlineares System, was besonders komplex ist, sich schwer steuern lässt. Und ich glaube, dass ja man mitnehmen konnte, dass Herbert da durchaus auch Sorge hat, dass wir da vielleicht ein bisschen blauäugig an den Umbau unseres Stromnetzes rangehen. In diesem Zusammenhang, und das ist jetzt ja keine politische Diskussion, sondern vielleicht eher eine technisch-sachliche, ist es eben elementar zu verstehen, dass Solaranlagen zu Spannungsschwankungen führen, selbst wenn sie übers Jahr in der Bilanz den Strombedarf decken könnten oder Teile decken könnten. Sie müssen es eben zu jeder Sekunde oder zu jedem Bruchteil einer Sekunde tun. Und mutmaßlich ist es so, dass das in Spanien nicht funktioniert hat und vor allem fehlende Speicher und spontane Reserven eben hier durchaus ein Problem sind. Und eigentlich das relativ klar ist, dass man, wenn man ein Rechenzentrum baut, dann baut man dort hier eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um sicherzustellen, dass bis meine Notstromversorgung angelaufen ist, ich das Rechenzentrum weiter betreiben kann. Ich würde das mal, auch wenn das Beispiel natürlich hinkt, so ein bisschen übertragen aufs Stromnetz. Genau diese unterbrechungsfreien Stromversorgungen, die fehlen aktuell und das führt eben dazu, dass solche Risiken und solche Vorfälle häufiger werden. Und ich fand es auch nochmal interessant, die Aufzählung von Herbert hier zu hören, dass es eben nicht so das eine Ereignis ist, sondern doch in relativer Regelmäßigkeit, nicht täglich, nicht jährlich, aber in relativer Regelmäßigkeit es zu solchen Ereignissen kommt. Herbert hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass die fehlende übergreifende Koordination ein Problem ist und vor allem auch so die Einzelfokussierung. Es ist eben sehr, sehr schwer, in einem sehr kleinteilig gesteuerten, komplexen System die Gesamtfolgen abzuleiten. Und wir haben das ganz kurz angesprochen, der Vergleich zwischen einem Kernkraftwerk und Solaranlagen. Ja, wir haben eben, oder erneuerbaren Energien im Allgemeinen, wir haben eben sehr viele Einzelelemente im System, die das System aber an sich anfällig machen und in Summe eben dann eine Bedeutung haben. Und selbst wenn es jetzt hier kein Cybervorfall wäre, ist es ja durchaus denkbar, dass zum Beispiel auch ein Cyberangriff zu einem entsprechenden Ereignis führt. Und insofern kann man sich ja nochmal das Buch Blackout zu Rate ziehen, den Roman, und eben nicht die Versorger überlegen, was passiert, wenn nicht die Versorgerseite abgeschalten wird, sondern die Erzeugerseite an einem sonnigen Tag. Das hätte vermutlich ähnliche Auswirkungen. Wir haben jetzt einmal live gesehen, was die Folgen für Gesellschaft und Unternehmen sind. Der wirtschaftliche Schaden dürfte immens sein, wenngleich er sich wahrscheinlich schwer messen lässt. Also die Fleischindustrie, das hat ja Herbert gesagt, hat irgendwie 190 Millionen Euro Schaden erlitten in den Stunden, die das aufgetreten ist.
wir sehen, dass es eben auch durchaus unterschiedliche Dauern gibt, bis das Netz wiederhergestellt ist. Und sollte das länger dauern, und das ist eben auch ganz kritisch und wichtig zu wissen, sobald es 24 Stunden übersteigt, wird das System viel, viel schwieriger zu stabilisieren. Und es ist eben unabdingbar, dass sich Unternehmen auch mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich wann, wer hat wann wo zu sein, und vielleicht auch für Behörden zu kommunizieren, wo bekomme ich Lebensmittel, welche Apotheke könnte offen haben, wo ist mein nächster Trinkwasserbrunnen, um einfach in so einer Situation unnötiges Chaos zu vermeiden. Das scheint in Spanien ja ganz gut funktioniert zu haben. Ich habe dann auf LinkedIn so Posts gesehen, wo Menschen das schon fast traumatisiert haben und gesagt haben, ja, die ganzen Leute, die den Blackout hier kritisieren, die haben alle im Kaffee gesessen und Kaffee getrunken. Gut, die ersten 18 Stunden mag das gehen. Danach wird es vielleicht dann doch kritischer. Ja, und als letztes und wichtigstes Ergebnis, Eigenvorsorge und Selbsthilfe sind eben unverzichtbar. Es ist relativ klar, dass die öffentlichen Strukturen, insbesondere der Katastrophenschutz, relativ schnell, und relativ schnell heißt innerhalb von Bruchteilen von Stunden, an ihre Grenzen stoßen werden. Weil natürlich auch eine Eigenbetroffenheit besteht und dann wird triagiert und wer eben dann nicht, weiß ich nicht, in einer lebensbedrohlichen Situation ist, der fällt zunächst erstmal unter den Radar, und das ist sicherlich auch dann okay, sich das vorzustellen, dass man an der Stelle priorisieren muss. Und ich sag mal, jeder ist ja eingehalten und eingeladen, vorzusorgen und irgendwie sich einen 14-Tage-Vorrat an Lebensmitteln und Wasser vorzubereiten. Und ja, Herbert hat das genannt, Selbsthilfebasen, die sozusagen auf bestehenden Strukturen aufbauen, können hier ein guter Ansatz sein. Das ist ja auch ein Konzept, was André Röhl mit seiner Forschung durchaus strapaziert, und das Resilienzmodell, was wir zusammen entwickelt haben, baut darauf aus, zu sagen, man kann eben auf bestehenden Strukturen aufsetzen und hier dann über die eigene Organisationsgrenze hinaus einen Mehrwert schaffen. Wir haben gesprochen über Kirchen oder Vereine, die hier einen Beitrag leisten können, oder der regionale Busgesellschaft, die eine Funkstruktur hat, die man dann Notstrom versorgen kann. Der Bus läuft ohne Strom, weil er Diesel im Tank hat, und dann hat man schon zumindest das Kommunikationsproblem gelöst. Ja, und Unternehmen sollten sich eben auch überlegen, was das für sie konkret bedeutet. Und ich meine, sicherlich kann man argumentieren, dass in einem Blackout-Fall das Unternehmen zugemacht wird in erster Instanz. Aber es ist eben auch wichtig zu verstehen, dass man ja irgendwie auch zurück zum Normalzustand muss. Und das wird eben ungleich komplizierter, wenn man sich hier keine Gedanken gemacht hat. Und gerade wenn man kritische Infrastruktur ist, wäre doch wichtig zu kommunizieren, haben sich die Pflegekräfte in meinem mobilen Pflegedienst einzufinden? Wie werden die versorgt? Wie ist das eigentlich mit der Benzinversorgung? Wie geht man damit um? Das sind Fragen, die für auch kleinere Unternehmen in so einem Kontext durchaus eine Bedeutung haben. Ja, was zeigt das jetzt übergreifend? Naja, zum einen, dass Blackouts tatsächlich eine reale Gefahr sind. Man kann natürlich argumentieren und sagen, ist ja nochmal gut gegangen. Das ist wahrscheinlich auch so. Es kann aber auch Glück gewesen sein. Sicherlich ist da auch viel Können dabei, aber es ist eben auch ein Stück weit Glück, dass hier nicht noch schlechtere oder ungünstigere Ereignisse zusammengekommen sind. Deshalb ist es eben wichtig, dass man sich mit Notfall- und Krisenmanagement beschäftigt, dass man aber auch eben vor allem seine Abhängigkeiten versteht. Und Abhängigkeit bedeutet, wer ist von mir abhängig und von wem bin ich abhängig? Wenn ich, weiß ich nicht, in Pflegedienst bin und ich habe eben drei alleinerziehende Mütter, die sonst ihre Kinder in die Kita geben, die werden vermutlich, wenn die Kita zu ist, nicht zum Pflegedienst kommen können, es sei denn, ich schaffe es irgendwie, hier eine Brücke zu bauen, und dann muss ich eben sagen, ja, weiß ich nicht, wir wollen unsere Patienten weiter versorgen, dann brauche ich aber eben auch eine Struktur, wo ich dann nicht nur Notfallvorsorge für mich betreibe, sondern eben auch noch für die drei Kinder der drei alleinerziehenden Mütter. Und das ist eben was in der Komplexität dann größer wird, was aber zur Funktionsfähigkeit unabdingbar ist, denn ich glaube, man kann von keinem Menschen verlangen, dass er seine Familie zurücklässt und irgendeine Arbeitsmoral oder eine Arbeit nachgeht, wenn er nicht weiß, was denn dann eigentlich passiert. Sicherlich sind die Beispiele ein bisschen platt, aber ich traue, dass Ihnen und euch durchaus so die Übertragsleistung hier zu machen. Genau, und sowas kann man lösen durch Kooperationen. Vielleicht bin ich gar nicht das einzige Unternehmen, was dieses Problem hat, und man kann das dann lösen. Und sicherlich sollte ich auch meine Organisation mal technisch darauf vorbereiten, dass ich dann für die drei Kinder auch, weiß ich nicht, einen Pudding vorbereiten kann oder Nudeln kochen kann. Denn der Herd in der im Büro wird nicht funktionieren. Ja, wir haben gesehen, dass Stromausfälle eine Herausforderung sind. Wir haben über Kosten gesprochen, aber auch darüber, dass es direkt tatsächlich Menschenleben kostet. Und dass es sicherlich in unserer aller Verantwortung liegt, die Resilienz der Gesellschaft und auch der Unternehmen hier zu steigern. Und vielleicht konnte der Podcast heute einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu oft Folgen zum Blackout oder zu akuten Blackout-Ereignissen machen muss. Soweit Krisenhacks für heute. Ich freue mich weiterhin über Zuschriften und Anregungen über redaktion@krisenhacks.de oder über mein LinkedIn-Profil. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Wir arbeiten immer gern an den Zuschriften, die hier kommen, und versuchen das in die Redaktionsplanung aufzunehmen. Ich freue mich auch über Vorschläge für Gäste und Gesprächspartner oder einfach für Themen. Insoweit danke ich fürs Zuhören, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Auf Wiederhören.